Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klinisch Relevant aus der Ergotherapie. In den nächsten Wochen möchte ich euch ein bisschen mitnehmen in meinen therapeutischen Alltag und habe eine kleine Podcast-Reihe vorbereitet zum Therapieprozess in der Ergotherapie nach dem O-Tippen, also nach einem Modell, nach dem wir arbeiten. Und bevor wir einsteigen, möchte ich ein paar Worte zur Entwicklung der Ergotherapie verlieren und dazu, warum wir heute so stark modellgeleitet arbeiten. Ja, wie ihr das schon mitbekommen habt, vielleicht auch anhand der Podcast, hat die Ergotherapie in den letzten Jahrzehnten eine spannende Entwicklung durchlaufen. Und früher war es so, dass oft einzelne Funktionen im Mittelpunkt der Therapie standen. Das war sowas wie Muskelkraft, Beweglichkeit, Feinmotorik, endgradige Bewegungsfähigkeiten und so weiter. Und die Therapie bestand häufig darin, dass wir Defizite und Pathologien isoliert beübt haben in der Hoffnung, dass sich diese Verbesserungen irgendwann in den Alltag übertragen. Doch die Erfahrung zeigte, der Transfer gelingt nicht immer automatisch, eher selten. Und Klientinnen berichteten, dass sie zwar übten, aber trotzdem nicht das Gefühl hatten, im wirklichen Leben wieder handlungsfähiger zu sein oder zufrieden ihre Handlungen ausführen zu können. Parallel dazu entwickelte sich die wissenschaftliche Fundierung der Ergotherapie. Das heißt, Theorien aus der Handlungstheorie, der Psychologie, der Soziologie machten deutlich, dass Betätigung, also das, was Menschen tagtäglich tun, das zentrale Medium und Ziel der Ergotherapie ist. Internationale Modelle wie das CMOP-I oder das MOHO halfen, Betätigung in ihren Dimensionen zu verstehen, also sowohl physisch, kognitiv, emotional, sozial und auch kulturell. Und letztendlich wurde mit dem OTIPM, also dem Occupational Therapy Intervention Process Model, was ich euch in den nächsten Wochen näher bringen möchte, von Ann Fischer, ein Prozessmodell geschaffen, das uns ErgotherapeutInnen einen klaren und systematischen Leitfaden für unsere Arbeit gibt. Also ein echter roter Faden, der sich vom ersten bis zum letzten Termin einer Verordnung durchzieht. Aber warum ist uns das eigentlich so wichtig? Wir haben festgestellt, modellgeleitetes Arbeiten ermöglicht uns, transparent, nachvollziehbar und vor allem klientenzentriert zu handeln. Wir positionieren uns damit professionell in Teams, gegenüber Kostenträgern und auch gegenüber der Gesellschaft. Man kann verstehen, was Ergotherapie macht. Und vor allem, weil es den KlientInnen zugutekommt. Sie erleben eine Therapie, die sich konsequent an ihren eigenen Zielen und an ihrem Alltag orientiert und nicht an abstrakten Übungen. Mit dieser Reihe möchte ich euch zeigen, wie der Therapieprozess nach dem O-Tippen Schritt für Schritt aufgebaut ist. Von der Evaluation über die Intervention, die Re-Evaluation bis zum Abschluss. Wir schauen uns nicht nur die Theorie an, sondern auch ganz praktisch, welche Methoden passen in welche Phase, wie können wir Ziele entwickeln und überprüfen und wie schaffen wir es, dass unsere Arbeit sichtbar wirksam wird. Viel Spaß dabei! In dieser Folge beginnen wir mit der ersten Phase des Therapieprozesses, der Evaluations- und Zielsetzungsphase. Bevor wir überhaupt mit irgendeiner Intervention starten, ist es entscheidend, die Lebenswelt, die Anliegen und die Betätigungsbedürfnisse unserer Klientinnen wirklich zu verstehen. Denn nur so können wir eine Therapie entwickeln, die bedeutsam, wirksam und vor allem nachhaltig ist. Wir schauen uns jetzt an, wie werden überhaupt Betätigungsanliegen erhoben? Wie erfassen wir den Lebenskontext der Klientinnen? Wie beobachten wir Betätigungen und wie entwickeln wir erste Hypothesen daraus? Und schließlich, wie wird daraus eine klare, klientenzentrierte Zielsetzung? Also, warum ist die Evaluation so wichtig? Stell dir vor, jemand kommt in die Therapie mit dem Satz, ich möchte wieder normal leben können. Das ist ein verständlicher Wunsch, aber noch sehr unkonkret. Normal kann alles bedeuten. Autofahren, einkaufen, kochen, zur Arbeit gehen, mit den Enkelkindern spielen. Unsere Aufgabe in der Evaluation ist es, diesen großen Wunsch in konkrete, greifbare Betätigungsanliegen zu übersetzen. Das O-Tippen erinnert uns daran, es geht nicht um Muskeln, Gelenke oder Konzentrationsspannen an sich, es geht darum, was Menschen mit diesen Fähigkeiten tun wollen und tun müssen, also ihren Alltag bestreiten. Der erste Schritt ist also, wir fragen nach den Betätigungsanliegen. Ganz einfach mit offenen Fragen wie, was möchten Sie wieder tun können? Welche Aktivitäten sind Ihnen besonders wichtig? Was würde in Ihrem Alltag den größten Unterschied machen? Zum Beispiel. Diese Fragen öffnen den Raum. Manchmal kommen schon sehr konkrete Antworten wie, ich möchte wieder alleine einkaufen gehen können oder ich möchte morgens ohne Hilfe duschen oder ich möchte wieder in meiner Werkstatt arbeiten. Manchmal bleiben die Antworten aber auch diffus. Ich will wieder so sein wie früher, könnte eine mögliche Antwort sein. Dann ist es unsere Aufgabe, tiefer nachzufragen. Wir nutzen Methoden wie COPM, also das Canadian Occupational Performance Measure, die uns helfen, Anliegen zu konkretisieren und auch gleich Prioritäten und Zufriedenheit erfassen. Vielleicht mache ich darüber auch nochmal einen eigenen Podcast. Mal schauen. Mach dir also bewusst, schon in diesem Gespräch entsteht oft Therapiemotivation. Wenn KlientInnen merken, dass es um ihre persönlichen Anliegen geht, nicht um vorgegebene Übungen, steigt die Bereitschaft, aktiv mitzuarbeiten. Kleiner Tipp am Rande. Der nächste Punkt ist, dass wir den Lebenskontext verstehen. Das zweite wichtige Element der Evaluation ist der Lebenskontext, denn Betätigung geschieht nie im luftleeren Raum. Wir schauen uns also an, in welchen Rollen befindet sich die Person. Ist die Person eine Mutter, Arbeitnehmer, Vereinsglied mit, eine Pflegeperson oder? Welche Routinen prägen den täglichen Ablauf und prägen den Alltag der Klientin oder des Klienten? Und in welchem Lebensumfeld findet die Betätigung statt? Ist es vielleicht eine Stadtwohnung mit Treppen, ein ländliches Haus mit Garten, ein Arbeitsplatz mit hohen Anforderungen? Und wir schauen uns auch die soziale Einbindung an. Wer unterstützt die Person? Wer erwartet etwas? Wer könnte entlasten? Welche Rolle spielen Angehörige oder vielleicht Pflegepersonal, Lehrer oder andere Vereinsmitglieder? Und wir schauen uns auch noch die Betätigungsentwicklung an. Das heißt, welche Aktivitäten waren früher für eine Person bedeutsam und sind es heute noch? Und welche könnten zukünftig wieder wichtig sein? Außerdem betrachten wir förderliche und hinderliche Faktoren. Förderlich könnte zum Beispiel sein ein unterstützendes soziales Netzwerk, eine barrierearme Wohnung oder eine positive Grundhaltung der Klienten. Hinderlich könnten zum Beispiel folgende Punkte sein: fehlende Hilfsmittel, Stress im familiären Umfeld, finanzielle Belastung oder andere Dinge, die in irgendeiner Form eine Barriere darstellen. Wir nutzen hier gern strukturierte Instrumente, wie zum Beispiel das Occupational Profile nach AOTA oder biografisches Interview. Aber genauso wichtig, sei präsent, hör zu, frag nach. Viele Informationen ergeben sich im Freien, erzählen und setzen sich dann wie Puzzleteile Stück für Stück zusammen. Natürlich sollten wir uns dann auch noch die Betätigung anschauen. Theorie und Selbstauskunft sind wertvoll, aber nichts ersetzt die direkte Beobachtung in der natürlichen Betätigung. Wenn möglich, schauen wir uns die Betätigung der Person an, wenn sie tatsächlich ausführt, also im realen Setting, in der Küche beim Kochen, im Bad beim Duschen oder Ankleiden, am Arbeitsplatz oder auch im Hobbykeller oder auch dann die Kinder in der Schule oder im Kindergarten beim Malen, Lernen, Schultasche packen und so weiter. Warum ist uns das so wichtig? Selbsteinschätzungen der KlientInnen bilden manchmal nicht die Realität ab und wir sehen dann im tatsächlichen Alltag, wie ist die Betätigung in der Ausführung. Außerdem erkennen wir Muster, die im Gespräch verborgen bleiben. Kleine Kompensationsstrategien, Unsicherheiten oder Routinen, das Typische der Klienten, ja, das habe ich schon immer so gemacht, aber vielleicht könnte man es ja auch mal anders machen und dann wäre es effizienter oder sicherer oder mit weniger Anstrengung möglich. Außerdem sehen wir, wie die Umwelt gestaltet ist, wie Hilfsmittel eingesetzt werden oder sozialen Faktoren die Betätigung beeinflussen, sowohl positiv als auch negativ. Instrumente wie das AMPS, ein Assessment of Motor and Process Skills, geben uns hier eine standardisierte, valide Möglichkeit, die Betätigung in Echtzeit zu erfassen, mit verschiedenen Beobachtungskriterien. Auch wenn du nicht im AMPS fortgebildet bist, beobachte systematisch, nutze Checklisten oder ein Beobachtungsraster, das motorische, prozessbezogene und soziale Aspekte trennt und beobachte diese einzeln. Danach entwickeln wir eine erste Hypothese. Wir fragen uns, liegt die Schwierigkeit bei der Ausführung der Betätigung im Motorischen, zum Beispiel an mangelnder Kraft, Koordination oder Ausdauer? Oder ist es eher eine kognitive Schwierigkeit? Zum Beispiel hat der Klient Planungsprobleme, fehlende Aufmerksamkeit oder vielleicht sogar Gedächtnislücken. Oder ist das Problem emotional oder motivational begründet? Vielleicht gibt es eine Angst, Frustration oder eine depressive Verstimmung. Oder ist es sogar die Umwelt, die die Betätigung erschwert? Fehlende Barrierefreiheit, ungünstige Abläufe oder mangelnde Unterstützung? Diese Hypothesen sind keine endgültige Diagnose, sondern ein Arbeitsmodell, mit dem wir in die weitere Planung gehen werden. Also die Hypothese gut notieren, das erleichtert später die Reflexion, was hat sich bestätigt und was nicht. Nach der Hypothesenbildung kommt es zur Zielsetzung, von der Hypothese zum Plan. Jetzt kommt die Übersetzung in die Ziele und hier gilt, O-Tippen fordert klientenzentrierte und betätigungsorientierte Ziele. Also, ein gutes Ziel beschreibt, was die Person tun will, wie sie es tun will, in welchem Kontext und woran wir erkennen, dass es erreicht ist. Beispiel also, statt Verbesserung der Feinmotorik, wie wir es früher geschrieben hätten, schreiben wir jetzt, Herr M. kann innerhalb von 4 Wochen selbstständig alle Knöpfe seines Hemdes ohne fremde Hilfe schließen. Dies geschieht am Morgen, bevor er zur Arbeit geht. Es gibt verschiedene Methoden zur Zielformulierung. SMART-Kriterien machen die Ziele spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Dann gibt es noch das Goal Attainment Scaling. Ziele in Skalen festlegen, von schlechter als erwartet bis besser als erwartet, ist auch eine Möglichkeit. Und wir nutzen das COPM. Veränderungen in Leistung und Zufriedenheit messbar machen. Das heißt, der Klient gibt uns seine subjektive Einschätzung, wie wichtig ihm eine Betätigung ist, wie gut er sie ausführen kann und wie zufrieden er damit ist. Dies machen wir zu Beginn des Therapieprozesses. Wichtig ist, dass wir die Ziele gemeinsam für den Klientinnen oder die Klientin formulieren, niemals für sie. Wir nutzen ihre Worte und fördern dadurch Motivation und Identifikation mit den Zielen. Ein Praxisbeispiel. Nehmen wir Frau S. Sie ist 58 Jahre alt und hatte einen Schlaganfall. Ihr Anliegen ist es, ich möchte wieder für meine Familie kochen. Was erfahren wir nun in der Evaluation? Wir erfahren, dass Frau S. in der Rolle als Gastgeberin und Familienmanagerin ihr Leben lebt. Der Kontext ist eine Küche mit einer hohen Arbeitsfläche und viel Familienessen. Wir beobachten, sie kann die Zutaten schneiden, aber verliert beim Planen den Überblick, wann welcher Arbeitsschritt dran ist. Also, sie arbeitet sicher, aber nicht effizient. Die Hypothese ist, dass die Prozessfertigkeiten eingeschränkt sind, die Aufmerksamkeit instabil, aber sie motorisch relativ fit ist. Sie ist sicher, es kommt zu keinen Unfällen. Die Zielsetzung könnte nun lauten, Frau S. kann innerhalb von 6 Wochen eine einfache Mahlzeit mit 2 Komponenten, zum Beispiel Nudeln und Soße, selbstständig planen und zubereiten. Dieses Ziel ist eindeutig betätigungsorientiert, klientenzentriert und überprüfbar. Das war die Evaluations- und Zielsetzungsphase im O-Tippen. Ich fasse es nochmal zusammen. In dieser Phase erheben wir die Anliegen, wir versuchen, den Lebenskontext zu verstehen, beobachten die natürliche Betätigung in der normalen Umwelt, entwickeln Hypothesen und formulieren daraus die Ziele. Wenn wir diese Schritte sorgfältig gehen, haben wir einen roten Faden, der uns durch die gesamte Therapie trägt. Und wir sichern, dass unsere Interventionen nicht im luftleeren Raum bleiben, sondern wirklich den Alltag der KlientInnen verbessern. Das war die erste Phase im Therapieprozess nach dem O-Tippen. In der nächsten Folge schauen wir uns die Interventionsphase an, also wie wir von der Zielsetzung in die konkrete therapeutische Handlung kommen. Bis dahin wünsche ich euch viel Freude und Neugier beim Beobachten, Fragen und Verstehen eurer Klientin.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.